Das ist ja jetzt gerade das große Thema SEO, verändert sich auch immer weiter. Also SEO war früher vor 20 Jahren, als es losging, viel simpler, als es heute ist. Dann kam das Thema, wie mache ich eine Sichtbarkeit in den App Stores? Und heute habe ich dann zusätzlich eben noch die Thematik, wie mache ich mich maximal sichtbar auch in den Ergebnissen der LLMs? Wir hatten ja 2017, 19 eine schwierige Phase, in der wir von Google sehr stark abgestraft wurden. Und da haben wir damals sehr, sehr viel gelernt, wie sich auch sozusagen Google verändert hat und was Google wichtig ist.
Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter in dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Mein Name ist Christoph Bursek und ich habe gleich bei mir Philipp Graf Mongila. Er ist der CEO von GuteFrage.net. Wir haben jetzt Mitte 2025. Vor 3 Jahren war Philipp schon mal bei uns. Da hat er uns erklärt, was GuteFrage.net macht, wie es sich da entwickelt, wie viele Nutzer die da dort haben. Und sie haben tatsächlich eine wahnsinnig erfolgreiche Entwicklung nicht nur vorher, sondern auch seitdem hingelegt. Aber seitdem ist ganz viel passiert. Eine Sache, die, glaube ich, gerade auch so Communities, Wissens-Communities natürlich besonders wichtig für ihre Strategie sind, ist das Thema AI oder ChatGPT. Und da würde ich natürlich unheimlich gern wissen, wie hat das die Strategie von GuteFrage.net verändert? Insofern fragen wir doch einfach erst bei uns. Herzlich willkommen, Philipp. Schön, dass du uns ein Update gibst.
Ja, hallo Christoph. Vielen Dank, dass ich nach so langer Zeit wieder da sein darf.
Ich habe gelernt, je früher ich sozusagen mit den dicken, schwierigen Fragen einsteige, desto interessierter sind die Zuhörerinnen und Zuhörer. Insofern fange ich gleich an. Sag mal, hat seit ChatGPT sich euer Geschäftsmodell nicht komplett überholt? Kann ich das jetzt nicht alles in ChatGPT lösen?
Natürlich eine relevante Frage, und seit ChatGPT hat sich vieles im Internet auf den Kopf gestellt. Für die meisten ging das schneller, als wir uns das gewünscht oder vermutet haben. ChatGPT hat viele große Vorteile, ist noch nicht ganz perfekt, aber man kann, glaube ich, darauf warten, bis es perfekt wird. Und natürlich hat es auch einen Einfluss auf uns als Publisher, auf die Community, wo es um Fragen und Antworten geht. Das, was die LLMs, ChatGPT und die anderen in der Form noch nicht können, worauf wir schon seit vielen, vielen Jahren setzen und ich glaube auch deshalb erfolgreich sind, ist dieser echte Meinungsaustausch, der Austausch zwischen Menschen, wenn es um persönliche Meinungen, persönliche Erfahrungen geht. Das heißt, ChatGPT hat natürlich einen Einfluss auf ganz klassische Wissensfragen. Wie hoch ist der Eiffelturm? Das ist sicherlich über ChatGPT schneller zu beantworten. Aber wenn es um die Meinungen von echten Menschen zu echten Themen geht, da sind wir, glaube ich, als Community, worauf wir schon seit vielen Jahren setzen, gut aufgestellt. Und das zeigt sich im Moment auch in den aktuellen Ergebnissen.
Für die Leute, die noch nicht so häufig auf GuteFrage.net waren, ihr seid eine Community, da kann ich eine Frage stellen. Und dann gibt es dort viele Expertinnen und Experten, die dann ihr Wissen teilen und mir vielleicht bei einer Antwort helfen, oder? Kann ich das so ausdrücken?
Genau, insgesamt ist das genauso ausgedrückt. Uns gibt es jetzt seit 18 Jahren als Community, als Frage- und Antwort-Community. Natürlich hat sich seitdem sehr, sehr viel getan, aber Basis ist bis heute noch die Q&A-Plattform, Fragen und Antworten. In der Zwischenzeit kann man auch Diskussionen starten oder Umfragen starten. Und das, was wir vielleicht später noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was wir in den nächsten 2-3 Wochen starten werden, ist was ganz Neues, Revolutionäres für uns als gute Frage, sind die sogenannten Gruppen, wo wirklich unsere Nutzer selber Gruppen starten können zu Themen, die ihnen wichtig sind, da in gewissen Maßen auch selber die Regeln bestimmen können, also sind Links erlaubt oder nicht oder ähnliches, auch die Tonality bestimmen können und so ihre eigene kleine oder auch groß werdende Community auf gute Frage starten können.
Was können wir über Monthly Active Users sagen? Wie viele Fragen habt ihr insgesamt im Repertoire oder wie viele Fragen werden täglich gestellt, damit wir nochmal so ein Gefühl dafür haben, wie groß ihr aktuell seid?
Genau, also wir haben so zwischen 150 und 200.000 täglich eingeloggte Nutzer, die auch aktiv, wir nennen es mal Content-Elemente beisteuern. Das sind entweder Fragen und natürlich Antworten. Wir haben nach wie vor eine durchschnittliche Antwortzeit von circa 4,5 bis 5 Minuten auf eine Frage. Wir sind bei mehreren tausend Fragen pro Tag und auf diese Fragen haben wir im Schnitt so zwischen 8, also auf jede einzelne Frage zwischen 8 und 10 Antworten. Insgesamt erreicht, wie jede andere Community eigentlich auch, haben wir eben diese 150.000, 200.000 aktiven Nutzer Das ist ein kleiner Teil der insgesamt der Nutzer, die wir insgesamt erreichen. Das sind so um die 20 bis 25 Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum, die einmal im Monat bei uns auf der Plattform landen.
Krass. Als dann ChatGPT rauskam, haben Verleger angefangen zu gucken, ob ihre Artikel da vielleicht irgendwie auch drin auftauchen und ob ChatGPT anhand ihrer Artikel trainiert wurde. Habt ihr das auch versucht? Habt ihr irgendwie gesagt, so typische Fragen oder typische Antworten mal geguckt, ob da genau die Antwort kommt, die eigentlich bei euch hinterlegt war?
Ja, auch wir haben genau das gemacht. Wir haben geschaut, inwieweit wir als gute Frage in den ChatGPTs dieser Welt, wenn man so will, vorkommen. Und auch da, wir kommen vor. Und bisher haben wir auch die einzelnen LLMs, ob das jetzt ChatGPT ist, Perplexity und wie sie alle heißen, noch nicht ausgesperrt von den Inhalten, die wir öffentlich auch anzeigen. Das heißt, die Masse unserer Inhalte findet sowieso hinter der Registrierungswall statt. Das heißt, wir haben zwar eine große Anzahl an Fragen, die sich in Google und dem Rest des Internets wiederfinden und jetzt heute auch im Ergebnis letztlich durch das Training der LLMs, aber ein großer Teil findet eben auch hinter der Registrierungswall statt und da kommen die LLMs im Normalfall nicht drauf, wobei man das auch natürlich auch am Ende des Tages nicht ganz ausschließen kann, aber so ist es und sollte es normalerweise sein.
Ich habe gerade nochmal bei einem SEO-Tool reingeguckt, bei Sistrix reingeguckt. Da kann man ungefähr irgendwie sehen, wächst ihr weiterhin in SEO? Also gibt es von Monat zu Monat immer mehr gute Ergebnisse von euch. Und zum Vergleich zu 2022 seid ihr nochmal dramatisch gewachsen. Also du bist ja irgendwie auch einer der erfolgreichsten SEOs Deutschlands sozusagen. Behandelt ihr dann den Googlebot anders, weil der kann ja auch nur das ranken, was er crawlen kann? Oder sieht ein ChatGPT oder ein AI-Crawler im Grunde das Gleiche, was der Google-Crawler sehen würde?
Also die einzelnen Crawler, was die im Detail sehen, bin mir gar nicht genau sicher. Das ist ja jetzt gerade das große Thema. SEO verändert sich auch immer weiter. Also SEO war früher vor 20 Jahren, als es losging, viel simpler, als es heute ist. Dann kam das Thema, wie mache ich eine Sichtbarkeit in den App-Stores? Und heute habe ich dann zusätzlich eben noch die Thematik, wie mache ich mich, wenn ich das möchte, maximal sichtbar auch in den Ergebnissen der LLMs. Mhm. Was man schon sagen kann, ist, dass wir hatten ja 2017, 19 eine, wenn man so will, das war noch vor meiner Zeit, aber eine schwierige Phase, in dem wir von Google, wenn man so will, sehr stark abgestraft wurden. Und da haben wir damals sehr, sehr viel gelernt, wie sich auch sozusagen Google verändert hat und was Google wichtig ist. Und wir hatten damals sozusagen ein eher passives Indexmanagement und der Anteil der wertvollen Inhalte für den einzelnen Nutzer, auch am Gesamtinhalt, insgesamt an dem großen, großen Inhalt, war eher klein. Ja. Also viele Fragen waren doppelt gestellt oder sehr, sehr kurze Antworten. Das ist ein menschlicher Austausch, das passiert bei uns. Aber wir haben eben dann sozusagen ein aktives Indexmanagement aufgesetzt. Wir haben bestimmte Inhalte, Stichwort Your Money, Your Life Inhalte, ganz aus dem Index genommen. Wir haben dann eben sozusagen auch ein Qualitätsscore eingeführt, um auch deswegen sagte ich das vorhin, nur ein Teil unserer Inhalte ist wirklich nach außen sichtbar. Das ist der hochqualitative, sehr gut strukturierte Anteil, wo auch sozusagen die EAT-Signale, also Expertise, Autorität und Trustworthiness, wie das von Google damals bezeichnet wurde oder heute auch noch bezeichnet wird, sozusagen den Schwerpunkt setzen. Und das haben wir über die Jahre seit 2017, 19 immer weiter ausoptimiert. Mhm. Das im Endeffekt gibt uns das Ergebnis, wenn man das so seitdem anschaut, recht, sodass wir einen ganz ordentlichen Sistrix-Score und damit eine Sichtbarkeit und damit am Ende eben auch Klicks und Traffic aufweisen.
Ich versuche es nochmal zusammenzufassen, wie ich das von außen wahrgenommen habe. Gute Frage.net wurde sehr groß, einfach wegen natürlich vieler Fragen und Antworten und viel in Google wird ja auch so ähnlich gesucht. Ne? Was ist irgendwie der beste Akkubohrer oder wie lange funktioniert der Akkustaubsauger, whatever. Und dann finde ich dann zufällig bei euch so eine Antwort. Und das hatte dann aber da habt ihr super gerankt und das zog dann natürlich auch viele Leute an, die dann wie Parasiten auch ihre Inhalte bei euch reingestellt haben, weil sie gehofft haben, dass das irgendwie dann auch rankt. Und eine lange Zeit lang hat Google dann, wenn sie grundsätzlich eure Domain toll fanden, so ziemlich alles toll gerankt. Auch die Sachen, die, na, wie du gerade gesagt hast, vielleicht sehr kurze Antworten waren oder keinen besonderen Mehrwert hatten. Und dann irgendwann kam Google so weit, dass sie sagten, jetzt können wir ziemlich gut erkennen, was irgendwie einen hohen qualitativen Wert hat und was nicht. Und wenn das Verhältnis auf eure Domain zu viel Low-Quality-Antworten oder Low-Quality-Fragen hat, dann kriegt die ganze Domain eins auf die Nase, damit ihr eine Motivation habt, auszusortieren. Denn alles das, was ihr da an Qualitätsmaßnahmen seitdem gemacht habt, hättet ihr vielleicht nicht gemacht, wenn Google euch nicht Traffic weggenommen hätte. Und dann habt ihr relativ früh umgeschwenkt und auf Qualität gesetzt. So, glaube ich, passt auch einigermaßen die Erklärung, oder?
Ich hätte es nicht besser sagen können. Ja. Also wir haben wirklich den Content-Umfang reduziert. Wir haben in der Moderation einiges gemacht, wo wir wirklich auch schauen, passt das inhaltlich, passt es von der Antwortlänge. Wir wollen eben schon auch einfach versuchen, und ursprünglich ist Google ja auch mal so gestartet, ob das immer noch so ist, darüber lässt sich wahrscheinlich streiten. Wir wollen wirklich das Beste für unsere Nutzer rausholen. Wir wollen möglichst einen Safe Space schaffen, in dem wir bestimmte Regeln, die wir auch auf der Plattform veröffentlicht haben, einhalten wollen, kein Hate Speech etc. Und da, das halten wir auch nach, in einem vierstufigen Moderationssystem, und da haben in Rahmen ein Rahmen, also oder ein Teil dessen ist eben auch die entsprechende Content-Qualität, die wir in Google und in anderen Suchmaschinen und auch eben LLMs dann am Ende des Tages sich wieder.
Da ist gerade ein spannendes Signalwort gefallen, Hate Speech. Da gab es ja in den letzten 6, 7, 8 Monaten in den USA neue Richtlinien, dass zum Beispiel Meta gesagt hat, sie wollen viel weniger als Hate Speech irgendwie markieren oder weglöschen, was sie vorgemacht haben. Hat sowas dann auch eine Auswirkung bei euch? Oder sagt ihr, eigentlich hat da jetzt irgendwie die letzten 8 Monate, hat sich da unsere Hate Speech Guideline sich überhaupt nicht geändert?
Also bei uns hat es eher, also wir machen genau das Gegenteil, was Meta an der Stelle macht. Und zwar, dass wir eben wirklich sagen wollen, dass wir die Nutzer, die wir haben und die wir erreichen wollen, auch unter anderem deswegen erreichen, weil wir uns darum kümmern, dass es eben ein Safe Space ist für die Nutzer, weil wir versuchen, genau diese Hate Speech und auch die Bots ist ja auch so ein Stichwort, maximal rauszuhalten. Also die großen Plattformen, die Facebooks dieser Welt, die werden ja überschwemmt von Bots und Agents. Und das versuchen wir bei uns im Rahmen unserer Möglichkeiten zu reduzieren oder ja, genau.
Ich überlege gerade, ich hatte nämlich in den letzten Jahren, zum Beispiel in den USA, auf Instagram habe ich immer Liebiges zu diskutieren. Und da wurden regelmäßig meine Beiträge als Hate Speech gelöscht. Und da hatte ich keine Möglichkeit, was dagegen zu machen. Und ich hatte immer wahnsinnig gern zu Religionsthemen diskutiert. Ja, also wenn dann irgendwie, wenn irgendwie so Religionsthemen waren und ich dann mal wissen wollte, wie passt das eigentlich zusammen, dass der liebe Gott in der großen Flut irgendwie alle Menschen ertrunken hat. Das war Hate Speech sozusagen. Das wurde gelöscht in den letzten 2 Jahren. Und das hat sich jetzt zum Beispiel gelockert. Aber das war teilweise total spannend. Man konnte also keine Beispiele aus zum Beispiel der Bibel nennen. Das wurde dann teilweise als Hate Speech weggeklickt. Das war sehr interessant. Okay.
Sehr interessant, dass das dann als Hate Speech definiert wird. Also, aber das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Bei uns sind ja genau diese Themen, die auch bei uns sehr gerne und natürlich auch mit vollem im Herzblut, besten Sinne emotional diskutiert werden.
Ja. Vielleicht muss ich bei euch auch mal reingucken. sind schon irgendwelche AIs auf euch zugekommen? Ihr habt ja wahrscheinlich so einen Backlog von Millionen von Fragen, wenn du sagst, irgendwie jeden Tag kommen 100 oder 1000 zu. Waren das 2000 am Tag oder 200 am Tag neue Fragen?
Fragen? Ja? So um die, also eher so um die 5000.
Also dann habt ihr ja einen Millionen Backlog an Fragen. Kamen da schon AIs auf euch zu und sagten, können wir das nicht irgendwie lizenzieren und ganz offiziell nutzen oder melden die sich überhaupt nicht bei einem?
Nee, da meldet sich keiner freiwillig bei uns. Aber wir sind den umgekehrten Weg gegangen. Das auch schon, das haben wir schon recht früh angefangen, ist gar nicht so einfach, mit den ganz Großen da in Kontakt zu kommen. Aber es ist uns gelungen, so dass wir eigentlich mit allen großen Namen im weitesten Sinne im Gespräch sind. Da gibt es noch keine Lösung, aber sozusagen, Sie wissen, dass es uns als gute Frage in Deutschland gibt. Sie wissen um die Wichtigkeit einer der größten UGC-Plattformen. Und insofern sind wir, und da ist ein erstes Ziel sicherlich erreicht, ohne dass sich das jetzt schon monetär auswirkt, aber wir sind im Gespräch mit den OpenAIs auch wieder dieser Welt, wenn man so will.
Ja. Und ihr habt ja auch in der Zwischenzeit selbst zum Thema AI Produkte gebaut. Ich glaube, es gibt eine AI, die heißt Brainy, mit AI geschrieben. Was kann die?
Ja, da haben wir gleich ganz am Anfang 23 war das, glaube ich, Januar, Februar 23, haben wir uns das ChatGPT angeschaut, was können wir damit machen, und haben Brainy gelauncht. Das ist sozusagen ein KI-Antwortgeber, der auch als solcher bei uns ganz klar auf der Plattform gekennzeichnet ist und der unter gewissen Bedingungen auf Fragen antwortet. Das sind aber Fragen, die in den ersten 12 Stunden keine Antwort bekommen von unseren Nutzern. Und es sind auch nicht in allen Bereichen, sondern nur in manchen bestimmten ausgesuchten Bereichen, um einfach für uns zu verstehen, was heißt das, was kann das System und wie können wir es vielleicht auch positiv nutzen. Dazu muss man an der Stelle auch sagen, wir haben das zwar immer noch ein bisschen weiter optimiert, aber nicht groß weiter gespielt, weil wir schon auch festgestellt haben, was sozusagen die KI-Antworten bei uns, wie die auch bei uns auf der Plattform wahrgenommen werden. Das merkt man ja. Also wir haben es zum einen klar gekennzeichnet, aber KI gibt immer noch mal andere Antworten als Menschen. Und wir wollen eben doch zum einen AI nicht ausschließen im Sinne von, wir wollen das operativ nutzen, wir wollen schauen, dass wir es in der Moderation, also bei der Erkennung von Hate Speech und ähnlichen Themen nutzen. Das machen wir auch schon seit vielen Jahren. Gibt es eine reine, heute würde man eben sagen KI, Machine Learning Säule, die bestimmte Inhalte auch für uns vorsortiert bei der Masse. Also da sehen wir viele, viele Vorteile, aber wenn es am Ende des Tages um den Austausch auf der Plattform geht, setzen wir sehr, sehr stark auf Human-to-Human.
Verstehe. Du hattest vorhin erwähnt, dass ihr ungefähr ein paar hunderttausend Users habt, die vielleicht auch schreiben, aber dann viele Millionen Users habt, die konsumieren, die lesen dann, die haben genau die gleiche Frage, die es bei euch schon gibt, vielleicht irgendwo gesucht und sehen dann bei euch die Antwort. Das heißt, ein großer Teil eurer Nutzer kommt wahrscheinlich weiterhin über Google. Und ihr seid in Google weiterhin gewachsen, zumindest was so diese von außen messbare Sistrix-Sichtbarkeit angeht. Ist eure Reichweite, wenn wir die heutige Reichweite zu 2022 vergleichen, ist die dann tatsächlich nochmal gewachsen oder haben mehr Google-Rankings jetzt nicht unbedingt auch mehr User gebracht?
Also in der Summe bringen mehr Google-Rankings auch bis heute noch mehr User, nicht mehr in dem Maße, wie das vielleicht vor den LLMs war. Aber ja, unsere Reichweite ist auch seitdem noch gewachsen. Nicht mehr so stark, wie das vielleicht in den Anfangsjahren von Gute Frage war, das ist auch klar. Auch unter anderem deswegen, wenn man mal die Gesamtzahl nimmt, wir erreichen 25 Millionen Nutzer. Das ist eigentlich jeder vierte einmal im Monat. Irgendwann ist man dann auch ausoptimiert. Mhm. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich auch Veränderungen, nicht immer nur zum Positiven, in bestimmten Bereichen, durch die schon mehrfach angesprochenen LLMs, klar.
Entwickelt ihr euch so ein bisschen zu so einem sozialen Netzwerk? Also du hast erwähnt, dass ihr Diskussionen, Umfragen, Sub-Communities, also Gruppen, hat das dann auch so einen sozialen Charakter immer mehr? Wollt ihr das stärken oder ist das gar nicht so im Fokus?
Doch, genau das ist eigentlich muss für uns der Fokus der Zukunft sein. Also ich habe es vorhin schon mal angerissen, die LLMs und Agents und AI-Bots und wie man sie alle nennen möchte, überschwemmen ja das Netz und speziell auch die verschiedenen Social Communities. Also ich habe in irgendeinem Interview mal gehört, they have a secret seat on the table und immer mehr secret seats on the table. Und wir wollen das eigentlich nicht, sondern wir wollen als gute Frage, waren wir nie so ein wirklich echtes Social-Media-Netzwerk. Ja. Es gibt den Kontakt und wir haben das über die Jahre, aber wie du es richtig sagst, weiterentwickelt. Es gibt die Möglichkeit, Direct-Messages zu machen, Diskussionen zu starten und so weiter. Und der nächste Schritt sind eben die Gruppen, die wir launchen wollen. Da können unsere Nutzer dann eigene Gruppen launchen zu jedem möglichen Thema und bis zum gewissen Maß eben auch, Stichwort Hate Speech, die Regeln selber bestimmen. Also wollen sie Links zulassen, etc. etc. Wie eng wollen sie ihr Thema fassen? Da gibt es, und von der Themenwahl ist das komplett offen auch bei uns dann. Also da gibt es sicher Gruppen zum Thema wie Mega-Events wie die Papstwahl oder regelmäßige Events wie der Austausch zu Konzerten, zu Sportereignissen, TV-Sendungen, also weiß ich nicht. Sonntagabend, 7:45, die Tatortgruppe. Man sieht das ja auf verschiedenen anderen Netzwerken oder auch privat findet sowas statt. Das kann bei uns dann in einem größeren Rahmen stattfinden. Oder eben auch, weil wir es vorhin schon mal hatten, zum Thema Garten, Meinung zur Gestaltung des Gartens. Und da habe ich meine Gruppe, die kann klein sein, 5 und 10 Nutzer haben. Und die kann natürlich am liebsten auch Hunderttausende von Nutzern haben. Die kann offen oder geschlossen sein. Also das wollen wir eben als im Rahmen, wie ich es vorhin gesagt habe, Fokus Human Interaction, Safe Space, aber schaffen als deutsche Plattform, dass da wirklich eine wenn man so will, sichere deutsche Community-Plattform stattfindet. Und dabei wollen wir die AIs nicht ausschließen im Sinne von, selbstverständlich gibt es tolle Möglichkeiten, vielleicht bei einer Nachrichtengruppe News vorzufiltern oder bestimmte Features einzubauen, dass da News direkt automatisch aufscheinen oder ähnliches. Also am Ende wollen wir irgendwie eine mit den Gruppen ein echtes Social-Netzwerk schaffen auf der Basis der vielen, vielen Nutzer, die uns seit Jahren kennen und vertrauen. Und da wollen wir einfach den nächsten Schritt an der Stelle machen.
Du hattest eben schon wahrscheinlich unterbewusst die Tatortgruppe erwähnt. Mich interessiert natürlich, was besonders große Gruppen sind, wo ihr vielleicht auch selbst überrascht wart, dass ihr sagt, das ist ja verrückt, dass zu dem Thema sich so eine Riesengruppe zusammenfindet.
Also ich muss dazu sagen, noch gibt es die Gruppen nicht. Ja, wir haben das natürlich so ein bisschen getestet über Diskussionen und wir wissen schon, zu welchen Themen man große Gruppen erwarten kann. Also weil du es vorhin angesprochen hast, also Religion ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, was man rauf und runter diskutieren kann. Politik sind so Themen, Dr. Sommer-Themen im weitesten Sinne auch das sind Themen, aber eben auch die so Dinge wie lokale Gruppen. Also wir sehen einen Riesenaustausch zu Themen, was findet in München, Berlin oder Ähnliches statt. Also das sind die Breite ist ist eigentlich unendlich, wenn man sich das so anschaut. Da geht es um alles, was das tägliche Leben so liefert und was auch, also wir haben zum Beispiel rund um das Thema Papstwahl, jetzt vor ein paar Wochen, nee, Monat ist es schon wieder her, haben natürlich einen riesen Uplift rund zu Fragen, aber Diskussionen und Umfragen dazu gesehen.
Habt ihr dann auch so eine Art redaktionelle Führung, dass ihr sagt, wir kuratieren hier nochmal eine Papstwahl-Übersichtsseite, wo wir besonders relevante sozusagen, was passiert vorher, was passiert währenddessen, wie ist die Einführung, dass ihr das selbst nochmal gliedert oder ist das wirklich komplett alles user-driven?
Das ist im Moment komplett user-driven. Wir machen dann schon Themen, also wir haben verschiedene Content-Elemente auf der Seite, die wir durch unser Community-Management-Redaktion zu solchen Themen machen. Also es gibt die allseits bekannten Ask Me Anythings. Da gibt es dann um solche Mega-Events dann etwas. Oder wir haben täglich die Meinung des Tages, die wir launchen, wo es eben auch immer sehr aktuelle Themen gibt, die dann heiß diskutiert werden und wo wir sehen, dass unsere Community das sehr, sehr, sehr gut und gerne annimmt.
Ich habe in den letzten Monaten auch Podcasts geführt mit so Marktforschungsunternehmen, die auch mit Hilfe von AI-Marktforschung revolutionieren wollen, die sagen, sie kriegen mit einer komplett digitalen AI zu 80% die gleichen Antworten auf eine Umfrage, wie wenn man echte Menschen fragen würde. Ist das auch ein Thema, was vielleicht unter Monetarisierungsgesichtspunkten bei euch geplant ist, dass man sagt, aus diesen Umfragen können wir vielleicht auch mal innerhalb von einer halben Stunde repräsentative Meinung erheben, weil wir in kürzester Zeit 2, 3, 4, 5.000 Leute befragen können?
Also wo auch immer du das her hast, du bist sehr gut informiert, also das wollen wir auf jeden Fall. Ist das tatsächlich ein Projekt, was wir gerade vorantreiben, wo wir hoffen, dass wir vielleicht noch in Q4, vielleicht wird es auch Q1 nächsten Jahres ein erstes Produkt zu dem Thema launchen, weil wir eben sehen, wir haben alles, was es dazu braucht, ja, auf der Seite. Wir haben die Menschen, wir haben die Themen und ein sehr, sehr gutes Wissen auch über Nutzer und Themen.
Ja, ah, cool. Habe ich nicht gehört, aber wenn man sich eure Seite anguckt, wäre es für mich einfach das logische Nächste und deswegen bin ich als Berater unterwegs, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nein. Aber das ist ja, super spannend, weil ich glaube, in kurzer Zeit mit wenig Aufwand Dinge herauszufinden, wird immer wichtiger. Und ob das jetzt mit einer reinen AI geht oder ob das jetzt mit so Umfrageplattformen geht, das wird dann irgendwie von Frage zu Frage, gibt es vielleicht unterschiedliche Sachen, die damit am besten funktionieren. Aber ich glaube schon, dass auch für Webseitenbetreiber es wahnsinnig wichtig wird, genau zu verstehen, war dieser Blog auf meiner Webseite, hat er einen Vorteil gehabt für die Leute, die Seite besucht haben oder nicht? Und genau wie Google seit über 10 Jahren ihre Suchergebnisseite ja komplett durchmessen, wo ist die Maus geblieben, wo ist die Maus gehovert, wie lange ist dann runtergescrollt worden, wurde der Fragenblock aufgeklickt oder nicht aufgeklickt? Und danach optimieren sie immer weiter ihre Suchergebnisse. Ich glaube, dass sozusagen dieser Schritt so langsam rüberschwappt zu den Portalen, die auch wissen müssen, ist dieser Kasten, den ich auf der Seite habe, hilft er überhaupt was? Also verhalten sich die Leute, sind sie glücklicher im Vergleich zur Seite ohne diesen Kasten? Und insofern ist das meiner Meinung nach für die nächsten Jahre ein ganz wichtiger Punkt im SEO, viel besser zu verstehen, welcher Bereich der Seite hat wirklich Nutzen und welchen habe ich da nur hingepackt, weil ich dachte, der hat Nutzen. Und okay. Spannend.
Ja, also darf ich da nochmal nachschießen. Wir nutzen unsere Nutzer natürlich sozusagen in unserer Produktentwicklung auch selber. Wir nehmen die Nutzer da mit und machen da verschiedenste Umfragen. Und da sehen wir schon, dass wir innerhalb von 24 Stunden in der Lage sind, Tausende von Antworten zu bestimmten Themen zu generieren. Und insofern ist das eben ein logisch konsequenter Schritt. Und auf der anderen Seite haben wir auch die Möglichkeit, dass Marken direkt eben mit unseren Nutzern kommunizieren. Wir sind ja damals, Stichwort nochmal 2017, 19, haben wir auch an der Werbevermarktung, wir sind als Geschäftsmodell ja komplett werbevermarktet. Es gibt keine Paid-Solution hier, sondern es ist komplett werbevermarktet. Und da haben wir auch einiges geändert, so konsequent, dass wir aus der Gute Frage heraus unseren eigenen programmatischen Vermarkter gegründet haben, High Five, und uns seitdem komplett selber vermarkten, aber auch 100 andere Websites, Stichwort Werbeblock, aber der Fokus ist eben da wirklich gewesen, eine smarte Monetarisierung hinzubekommen, dass die Reichweite zwar sehr, sehr gut vermarktet wird, aber es trotzdem für den Nutzer und auch für die Googles dieser Welt noch in einem guten Rahmen bleibt. Und das machen wir nach wie vor und haben aber parallel dazu das ein oder andere Format, was nicht programmatisch ist, und da geben wir eben den Markt eine sehr, sehr gute Möglichkeit, direkt mit Nutzern zu kommunizieren.
Jetzt haben wir viel über neue Projekte, AI, den Wert eurer Plattform geredet. Wenn wir nachher den Podcast fertig haben und deine Kollegin Caro, die ich vorhin gesehen habe, fragt, wie ist es denn gelaufen, Philipp, wie war das Gefühl, wie lief das Gespräch? Was wäre so ein Teil, wo du sagst, oh Gott, dass Christoph da nicht nachgefragt hat, denn das ist immer noch so ein Thema, da zerbrechen wir uns ja alle noch die Köpfe. Was wäre so ein Thema, wo ihr bei Gute Frage immer noch sagt, das können wir noch besser, da geht noch was?
Also vielleicht, wie schaut die Zukunft nahe Zukunft, weil im Moment entwickelt sich ja alles so schnell, des Internets und auch vielleicht gerade von Communities aus. Also wir gehen ja immer noch alle von dem klassischen Internet aus. Auch wenn wir schon merken, es verändert sich unglaublich viel über AI. Wie wird was genutzt? Was wird genutzt? Was ist die tägliche Anlaufstelle? Und natürlich sehen wir auch, dass Video oder Voice schon in den letzten Jahren wichtiger geworden ist. Und das ist eben auch sicherlich eine Herausforderung für die ganz klassischen Communities, wie wir es sind und werden wollen, dass es eben noch viel mehr Video oder Voice oder wie ist überhaupt mein Eingabedevice in der Zukunft? Ist es noch das klassische Smartphone? Ist nicht so, dass ich da eine Lösung habe, aber das ist natürlich etwas, wo wir uns Gedanken machen. Wie kann eine Community in der Zukunft mit diesen sehr, also rasanten, revolutionären Entwicklungen rund um AI, die sicherlich auch irgendwann mal die Eingabe-Device ist, ob das, arbeite ich noch mit einer Maus in Zukunft oder ist es alles Voice oder wie schaut eigentlich das Tool in der Zukunft aus? Das finde ich an sich eine sehr spannende Diskussion, wie gesagt, ohne eine Lösung zu haben, aber auch das sind Dinge, über die wir uns Gedanken machen, wie können wir Antworten vielleicht über Voice oder über Video besser nutzbar machen.
Du hast erzählt, dass ihr über Werbeeinnahmen jetzt mit eigenem Vermarkter High Five Geld verdient. Ich habe mal eine große Vergleichsplattform beraten und da ist dann immer im September oder vielleicht Oktober oder sowas, sind dann immer die großen Kfz-Vergleichswochen und die Menschen wechseln hoffentlich ihre Kfz-Versicherung. Gibt es da auch so spannende Modelle, dass so eine, dass so bei allen Diskussionen, wo es um Kfz Versicherung geht, dass man irgendwie da einbauen könnte, jetzt sofort in den Vergleich starten mit unserem Partner Vergleichsplattform. Tipp einfach irgendwie dein Kennzeichen ein oder dein Modell ein oder sowas und es geht sofort frictionless weiter in den Vergleich. Gibt's auch schon so richtige tief integrierte Affiliate-Modelle bei euch?
Also gerade Kfz ist für uns ein spannendes Thema. Vielleicht darf ich da an der Stelle mal sagen, also als gute Frage nett, wir haben eigentlich, wir nennen es gute Frage-Gruppe, also gute Frage nett als Plattform hatten wir diskutiert, was dazu gehört, High Five als programmatischer Vermarkter. Aber in den letzten Jahren haben wir auch nochmal zwei Zukäufe getätigt. Das eine ist speisekarte.de, wo wir digitale Speisekarten anbieten, Deutschland und europaweit. Und das Stichwort Kfz. Das zweite ist die größte, europaweit größte Autoplattform mototalk.de, die wir vor auch Ende 23 von mobile.de übernommen haben. Und da gibt es genau solche Themen. Das lässt sich sicherlich noch ausoptimieren, wie man das macht. Aber da haben wir genau im Herbst, wie du sagst, da steht Versicherungswechsel an oder da geht es um die neuen Winterreifen. Und da haben wir natürlich viele, viele Möglichkeiten, sowohl auf motortalk.de, aber auch gute Frage ist das Thema Auto ist ja in Deutschland sowieso so ein Thema. Das ist, wird rauf und runter diskutiert und da bieten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten ganz viele Dinge an.
Wäre das nicht auch ein tolles Szenario, dass ihr mit einem der großen Vergleichsplattformen im Grunde zusammengeht und also teilweise, die verdienen ja unfassbar viel Geld und haben ja ein Rieseninteresse nach toller Reichweite. Eigentlich könnte das tatsächlich irgendwann mal passen, finde ich.
Könnte irgendwann mal passen. Im Moment ist es noch nicht aktiv angedacht, aber es ist schon so, dass auch große Vergleichsplattformen speziell auf Motortalk mit uns das ein oder andere Projekt schon gestartet oder gemacht haben in den letzten 24 Monaten. Und da ist auch noch einiges in der Pipeline, weil es eben an vielen Stellen für die auch großen Sinn macht, die Nutzer da wirklich direkt sozusagen an der konkreten Frage auch zu erreichen.
Wenn ich mir die öffentlich verfügbaren Zahlen angucke von den großen Vergleichsplattformen, wie viel Geld die so verdienen, teilweise kann man das ja einsehen, müsst ihr eigentlich dieses Jahr sagen, wir machen gern das Gleiche, was wir letztes Jahr gemacht haben, aber wir brauchen das doppelte Budget. Also ich glaube, alles andere ist bei den Gewinnen, die so schreiben, darf man keine weiteren Ausreden gelten lassen.
So ist es. Vielleicht können wir nachher noch mal über eine Beratertätigkeit von dir sprechen.
Ja, ich nehme immer 10% von dem, wenn es klappt. Und wenn es nicht klappt, dann war ich es nicht.
In Insofern Ordnung.
Kannst du dir
aussuchen. Damit können wir arbeiten.
Ah, okay. KI, hat KI bei euch intern noch viel verändert? Also habt ihr jetzt irgendwie gesagt, das letzte Mal war die, glaube ich, um die 80 Mitarbeitende, falls ich mich richtig erinnere. Habt ihr jetzt gemerkt, wir brauchen eigentlich nur noch 12 oder sowas? Oder wir brauchen das Doppelte an Entwicklern und nur noch die Hälfte an Redakteuren oder umgekehrt? Also gibt es da einen großen Shift oder ist das einigermaßen stabil?
Also was die Anzahl angeht, sind wir tatsächlich einigermaßen stabil. Wir haben aber, muss man schon sagen, bei mehr Aufgaben nicht signifikant mehr Leute eingestellt, weil es eben an ganz vielen Stellen über die AIs dieser Welt Effizienzsteigerungen gibt. Das ist im Bereich Marketing so. Da können wir heute mit derselben Anzahl Leute wie vor 2 Jahren signifikant mehr Content-Elemente erstellen, einfach über die verschiedenen Tools, die es gibt. Und die Entwickler arbeiten ja schon seit vielen Jahren mit Tools wie Copilot oder Ähnlichem zusammen. Und insofern, und das wird auch immer weiter ausgebaut, ist von uns auch klar, wäre ja dumm, wenn wir das nicht machen würden, gewollt. Insofern haben wir schon die Möglichkeit, einfach mit dem bestehenden Team heute produktiver zu sein, als wir das vielleicht vor 2 oder 3 Jahren waren.
Ich glaube, der Salesforce-CEO war das, der gesagt hat, bevor wir irgendwie neue Mitarbeitende einstellen, müssen die Mitarbeiter mir irgendwie zeigen, warum sie diese Anforderungen nicht mit einer KI lösen können. Und erst dann sprechen wir darüber, ob wir weitere Mitarbeiter einstellen. Gibt's das bei euch auch? Immer wenn man Mitarbeitende hat, kommen die auf ganz tolle Ideen, warum sie in ihrem Team noch einen mehr bräuchten oder eine weniger oder 2 mehr bräuchten. Gibt es da auch so Ansagen, dass man das schon so ein bisschen abfiltert dadurch? Oder ist das gelebte Firmenkultur, dass man nicht immer sofort versucht, mit Headcounts zu skalieren?
Ich sage gerne, dass das gelebte Firmenkultur ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht ganz einfach. Aber bei uns, glaube ich, über verschiedene Maßnahmen, die wir in den und auch eine sehr transparente, offene Kommunikation, Stichwort Firmenkultur hier, haben wir, glaube ich, als Team ein sehr, sehr, sehr gutes Verständnis dafür, was möglich oder nötig ist. Und sozusagen, ich nehme in allen Bereichen bei uns war, dass AI und die Möglichkeiten damit, wie sagt man, also umarmt werden, ja im besten Sinne des Wortes, so dass es da, dass ich da, glaube ich, als Gesamtteam, gute Frage von High Five bis über Motor Talk und gute Frage, haben wir da, glaube ich, verstanden, was die Uhr geschlagen hat. Ein Beispiel aber vielleicht, was auch gerade externe Berater angeht, wir haben früher doch viele Dinge auch wie alle anderen auch direkt zum Anwalt gegeben. Das wird jetzt nicht jeder Anwalt so gerne hören, aber heute haben wir hier die Policy, dass wir erstmal alles über die ChatGPTs der Welt abklären und schauen, gibt uns das im Rahmen unserer Möglichkeiten schon eine Lösung? Und da haben wir wirklich signifikant im letzten Jahr eingespart. Das ist jetzt mal nur ein Beispiel, wo wir schon sehen, dass wir, wenn wir das richtig nutzen, dass wir da sicherlich nicht bei kritischen Dingen, aber bei vielen, vielen Dingen nicht direkt einen Anwalt befragen müssen, sondern das auch selber lösen können.
Das ist also ein super Beispiel. Könntest du aus dem Kopf sagen, für welche 2, 3 Software-Lizenzen ihr so im Monat am meisten Geld ausgibt oder sowas? Sagst du, AWS ist am meisten Geld oder Microsoft Teams oder also gibt es da irgendwas, was dir einfällt?
Also wir geben sicherlich, also so Slack ist etwas. Am Ende des Tages jetzt auch geben wir auch signifikant Geld bei ChatGPT aus, weil wir für alle Mitarbeiter den Paid-Account natürlich haben.
$30 pro Sitz wahrscheinlich.
Genau, also das ist nicht das Highest Level, aber das läppert sich natürlich auch zusammen. Sehe ich aber als absoluten Mehrwert, weil ich, wie gesagt, schon möchte, dass die Mitarbeiter das nutzen.
Wenn du ein Company-Meeting einberufen würdest jetzt und sagst, steht mal alle auf und jetzt bitte alle hinsetzen, die in den letzten 2 Tagen nicht ChatGPT benutzt haben, was glaubst du, wie viel Prozent der Leute würden sich hinsetzen?
Ich würde sagen, wahrscheinlich 80-90% haben sicherlich ChatGPT oder ein anderes Modell genutzt. Vielleicht sogar 100%, wüsste ich. Aber ja, ganz sicher.
Also wäre eher die überraschende Ausnahme, die es nicht macht.
Ja, würde ich so sehen. Wäre wahrscheinlich in meiner Familie ähnlich.
Ah, okay. Ah, spannend. Wie alt sind deine jüngsten Familienmitglieder?
Also ich habe 3 Kinder, meine älteste Tochter ist 21, dann habe ich einen Sohn, der ist 19 und eine Tochter, die, viele Grüße, Xenia, die wird morgen 15.
Grüße gehen raus, Xenia. Okay, und genau, da ist wahrscheinlich schon, da nutzt man das schon, schon regelmäßig, das verstehe ich, das macht Sinn. Habe ich ein Thema übersehen, wo du sagtest, Mensch, warum fragt der Christoph das denn nicht? Das ist auch viel spannender als seine anderen blöden Fragen.
Nee, ich glaube, mir hat's Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben erstmal alles abgehakt. Wie gesagt, gerade wie geht's weiter? Da kann man aber natürlich einen ganzen Nachmittag drüber diskutieren, wie schnell wird sich was wo weiterentwickeln. Und sicherlich sehr spannend, wenn wir haben uns das letzte Mal, glaube ich, vor 3 Jahren etwa gesehen. Also Vielleicht, also wenn wir uns in 3 Jahren wiedersehen, glaube ich, ist tatsächlich die Welt, von der wir sprechen, hier eine andere.
Ja, ne? Ja, das ist schon krass. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch keine 10-Jahre-Strategie von euch, sondern ihr müsst die ganze Zeit agil bleiben. Theoretisch kann es immer mal sein, dass Google irgendwas komplett ändert, dass ChatGPT irgendwie sagt, ab jetzt haben wir eine Q&A, also ist, glaube ich, nicht der nächste strategischer Schritt, aber ihr müsst wahrscheinlich immer agil darauf reagieren, was gerade passiert. Und nicht wie so ein Rheinmetall, die sagen, in 8 Jahren kommt ein Panzer raus, da müssen wir wie heute anfangen, die ersten Zeichnungen zu machen. So kann man ja wahrscheinlich bei euch gar nicht arbeiten.
Also ich hoffe, Rheinmetall wird auch ein bisschen schneller, aber...
Ja, okay, good point.
Aber keine Frage, wir haben sicherlich, sagen wir mal, die großen strategischen Leitplanken, die bleiben und sollten irgendwie auch in so einer Welt, in der wir uns befinden, bleiben. Also wir haben sowas wie Daily Relevance als eine Leitplanke oder Content Quality, aber darunter, was Taktik angeht und so, da müssen wir natürlich immer, sind wir die letzten Jahre schon schneller geworden, aber jetzt nochmal ist sicherlich nochmal viel schneller. Also wir haben da verschiedenste Initiativen. Wir haben immer einmal im Jahr früher so ein Format, was viele kennen, Hackathon gemacht. Das machen wir jetzt öfter, weil wir einfach sehen, dass wir da ganz schnell viel weiterkommen und sehr, sehr konkret bestimmte Themen, die kurzzeitig aufploppen, bearbeiten können, aber im Rahmen der großen strategischen Leitplan.
Ich glaube, wir hatten abgemacht oder du hast gesagt, dass ihr über Umsatz leider nicht redet, aber ich habe jetzt noch einen fiesen Umweg oder versuche das nochmal. Redest du denn über deinen Umsatz, den du zum letzten Podcast hattest, also Mitte 2022? Schon so lange her.
Hatte ich das da offiziell gesagt? Oder?
Nee, also deswegen das ist ja die Frage. Dann könntest du ja den Umsatz nennen und danach sagen, ob der gestiegen oder gefallen ist seitdem.
Also was ich sagen kann, ist, dass wir damals wie heute profitabel arbeiten. Und obwohl wir, ja. Und das ist ja schon mal, obwohl wir auch sozusagen wirklich, sagen wir, mit Motortalk ein technisch sehr, sehr anspruchsvolles Projekt dazu bekommen haben, wo wir auch wirklich ein eigenes Team komplett nochmal aufgebaut haben, um das aus der wirklichen echten Vergangenheit, ein irrer Monolith aus den Motortalk ist ja noch älter, um das sozusagen in die neue Welt und auf den gute Frage-Stack zu überführen. Und das hat aber in der Summe alles doch sehr, sehr gut funktioniert, sodass wir nach wie vor profitabel arbeiten und das auch weiter ausbauen. Ich meine, von der Umsatzgrößenordnung her sind wir gewachsen seitdem, aber das ist wahrscheinlich auch kein Geheimnis. Wir haben uns da nicht verdoppelt. Mhm.
Toll, aber
so also schnell geht es leider nicht.
Großartige Leistung. Ich glaube, viele, viele Projekte, die sehr stark auch im Super-Traffic beheimatet sind und die es irgendwie schon 10 Jahre, 12 Jahre, euch gibt es 18 Jahre gibt und da immer noch profitabel zu arbeiten, das ist eine sehr, sehr große Leistung. Insofern herzlichen Glückwunsch an dich und das Team. Und dann freue ich mich in 3 Jahren, euch in der neuen Welt als Podcast mal abzudaten und zu hören, was und wie gute Frage dann so macht. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute.
Vielen Dank, hat mir große Freude gemacht.
Dann empfehlen Sie uns weiter, Herr Mangela. Und ansonsten auch euch zu Hause. Liebe Grüße, lieben Dank fürs Einschalten. Nächste Woche gibt es natürlich die nächste tolle Folge. Insofern müsst ihr jetzt unbedingt den Abo-Button drücken. Und wenn ihr mir wirklich einen Gefallen tun wollt, dann gebt ihr dieser Folge irgendwie eine Bewertung. Weil Bewertungen immer dann helfen, dass unser Podcast auch weiteren Leuten vorgeschlagen wird. Und dann tut uns das gut, unserem Team tut das gut. Die arbeiten ja alle viel mehr als ich. Und dann kriegen die auch so ein bisschen Rückkopplung, dass das, was sie machen, gut ankommt. Bis dahin würde ich sagen, kommt toll durch die Woche, bleibt gesund und ganz liebe digitale Grüße von
Philipp
und von Christoph. Tschüss!